ich gestehe, dass ich heute Morgen nicht so richtig Lust habe zu plauschen, zu reden. Das kann einen ja alles irgendwie umhauen, aber wir müssen es trotzdem machen. Ich begrüße recht herzlich Sergej Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rose. Ja, wir haben es ja schon letzte Woche geahnt, dass uns auch dieses Jahr das lang ersehnte Sommerloch leider nicht einholt. Es bleibt bei den harten Nachrichten wirklich eine Horrorwoche.
Ja, eine Horrorwoche. München, Ansbach, Reutlingen. Also was wir an Themen gestern Abend abgesprochen haben, das ist ja schon gar nicht mehr aktuell. Man macht früh irgendwie den Rechner an und dann kommen weitere Horrornachrichten. Trotzdem, wie schaffen wir es auch gerade die Medien, trotzdem ruhig, sachlich und klar zu bleiben und trotzdem zu informieren? Das ist doch ein harter Spagat, oder?
Na, ist fast gar nicht zu leisten. Heute diese Echtzeitberichterstattung im Internet, das heißt, wir haben es ja in München gesehen, mit vielen Gerüchten versehen, mit vielen Verdächtigungen versehen. Oftmals in solchen Situationen ist es ja auch so, dass man ganze Gruppen von Tätern wahrgenommen haben will, weil natürlich auch die Zeugen aufgeregt sind und nicht 100% genau natürlich an dieser Stelle auch reagieren und analysieren können. Und dann ballt sich das natürlich und drückt in die, sag ich mal, traditionellen Medien, die ja natürlich viel stärker recherchieren, sortieren, werten müssen. Also bringen sie diesen Unsinn, bringen sie diesen andere Geschichte. Das ist nicht einfach gewesen. Und auch an dem Abend in München hat man gesehen, Tagesschau hat auch mit den Schalten zu tun, hat der Bayerische Rundfunk, der sonst normalerweise sehr exakt arbeitet, lieferte da nicht so gut zu. Aber das zeigt, dass wir unwahrscheinlich unter Druck sind. Und das ist ein Dilemma der Medien. Durch diese Druckberichterstattung steigt natürlich die Fülle von Informationen, obwohl man gar keine Informationen hat. Das heißt, das sind alles Spekulationen, die da übermittelt werden müssen, aber sehr schnell berichtet werden. Und aus dieser Situation bläst sich das zu einer Riesenblase auf, die wiederum eine Stimmung erzeugt, die sehr aufgeregt ist. Wir haben ja wiederholt in unserer Sendung, in diesem Grundrauschen bei Attentschlägen, bei schweren Verbrechen gehört. Die führt wieder zu Nachahmern, zu Leuten, die psychisch labil sind, die unbedingt auch etwas dann tun wollen. Also das ist eine Spirale. Da ist es sehr schwer für die Medien runterzukommen.
Und dann ist ja die Wortwahl auch wichtig, finde ich. Jakob Augstein hat geschrieben in seiner Kolumne, dass man unterscheiden muss, obwohl das schwierig ist. Also ein Amoklauf ist sozusagen eine psychologische Kategorie, ein Terroranschlag, ein politischer. Manchmal mischt sich das und manchmal kann man es gar nicht sagen. Aber letztlich ist ja die Einordnung wichtig. Der erste Reflex ist immer, oh, der Terror hat Deutschland erreicht. Aber so einfach ist es doch nicht, oder?
Naja, ich sage mal, es ist die Erwartung auch des Publikums, einer versucht den anderen zu übertreffen, das heißt, man möchte gerne viel früher als der andere schon alles gewusst haben. Wir haben das in den ersten Reaktionen auf München ja auch mitgekriegt, dass das war vieles noch unklar war, also ob es tatsächlich ein Terroranschlag ist, ob mehrere beteiligt sind. Aber die politischen Bewertungen dessen kamen, selbst der amerikanische Präsident hat deutlich gemacht, dass an der Seite Deutschlands steht. Das ist natürlich bei einem privaten Geschehen, bei einer Beziehungsgeschichte oder bei einem Amoklauf sonst nicht der Fall, weil der Hintergrund war natürlich, man vermutet, es sei doch schon bereits ein Terroranschlag wie in Frankreich. Also alle, die daran beteiligt sind, täten gut daran, sehr viel besonnener, sehr viel ruhiger auf die Dinge zu reagieren, so schrecklich sie sind. Das ist jetzt einfach gesagt von mir. Aber ich glaube, das ist die einzige Methode, die wir an dieser Stelle überhaupt anwenden können. Insofern, sag ich mal, ist diese Kritik auch an der Merkel recht lächerlich. Die hat abgewartet, die hat am Sonntagnachmittag eine Pressekonferenz gegeben, wo sie dann wusste, was eigentlich passiert war. Während alle anderen vorher, die ja so schon Rezepte parat hatten, die Armee soll auffahren, ja, was soll die Armee bei einem Amokläufer? Vollkommener Unsinn einfach, ja. Abgesehen davon, dass man die Polizei ja erstmal in den vielen Jahren runtergespart hat, das heißt, man sollte wirklich jetzt mal, sagen wir, den Schnellgang einlegen, Polizei auszubilden, junge Leute da, sag ich mal, gut auszubilden und die dann arbeiten zu lassen. Also an dieser Stelle mahne ich nur einfach zur Besonnenheit und natürlich auch, und das ist sehr, sehr schwer für viele, zu sortieren. Also Reutlingen ist offensichtlich eine Beziehungstat, auch wenn da jemand, der einen Asylantrag laufen hat, daran beteiligt war. Das ist etwas ganz anderes als zum Beispiel das Geschehen in Nizza, wo offensichtlich auch ein Netzwerk dahinter steht. Auch in München ist es eine andere Situation, trotzdem sie heute wohl einen jungen Mann auch verhaftet haben, der von der Tat oder von der bevorstehenden Tat etwas gewusst haben muss. Aber wie gesagt, das Ganze wird sehr schwer zu sortieren sein, zumal es in die Politik hineinspielt. Wir sehen es ja in Amerika, Donald Trump mit üblen Sprüchen kann man auch Präsidentschaftskandidat werden. Und es ist noch nicht raus. Ich glaube, in Deutschland macht man sich der Illusion, dass unter Umständen Trump nicht gewählt wird. Also in der Auseinandersetzung zwischen dem Establishment, der alten Politik in Amerika und diesem Parvenu-Emporkömmling in der Politik, kann es durchaus passieren, dass die Amerikaner ganz schräg wählen und plötzlich ist dieser Trump tatsächlich Präsident. Da steht uns einiges ins Haus. Und bei uns ist es ja nicht anders. Die Populisten nutzen natürlich, die Angstmacher nutzen, die wärmen sich ja die Hände an einem Attentat. Mhm.
Naja, kommen wir mal zurück nach Europa. Haben wir irgendwann französische Verhältnisse?
Wir sind in Europa schon gewesen.
Ja, ja, aber weil sie dann den Ausflug nach Amerika gemacht haben, das lässt mich ja auch gruseln, aber das ist natürlich nicht unwichtig. Haben wir irgendwann französische Verhältnisse, also Polizeistaat ähnlich, die Armee agiert ja im Inneren, die ersten Rufe werden laut, dass auch die Bundeswehr im Inneren zum Antiterrorkampf herangezogen wird, Ausnahmezustand in Frankreich, der verlängert worden ist, macht mir auch gruseln.
Nein, Herr Rose, müssen Sie aufpassen. Wenn Sie lang genug mit Politik sich beschäftigen, wissen Sie genau, dass erstmal der Reflex auf die zwei Dinge sind. Ein sehr konservativer Teil, vor allem der CDU, möchte gerne trotz der deutschen Geschichte, dass die Armee genauso wie in vielen anderen Ländern im Inneren eingesetzt werden kann. Das ist etwas, was aus gutem Grund in Deutschland nicht gemacht wird. Ich plädiere dafür, endlich mal an der Polizei nicht zu sparen, sondern sie ordentlich zügig auszubauen, weil an dieser Stelle das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung natürlich, auch betroffen ist. Und davon, dass da zwei Feldjäger da rumlaufen, irgendwo wird das nicht besser. Das ist eine rein politische Kiste, da geht es überhaupt nicht um das Ereignis. Auch traurig, dass eigentlich so ein schlimmer Zwischenfall wie in München dann gleich wieder genutzt wird, alte, aufgewärmte Geschichten wieder neu aufzuwärmen. Das ist der Punkt. Genauso wie man dann sofort diskutiert und es natürlich nicht macht, dass man die Waffengesetze eventuell verschärft. Es ist ja nicht wirklich einzusehen, dass in diesem Land, das ja sich seit vielen Jahrzehnten im Frieden befindet, so viele Waffen privat in den Haushalten sind. Dann kommt der Waffenschwarzhandel, der in Europa blüht. Ein Teil dessen ist ja auch die Geschichte, als die Russen hier abgezogen sind, haben sie viele Waffen gerade im Osten Deutschlands zurückgelassen, verkauft, einfach billig. Makarov gab es billig, Kalaschnikow gab es billig. In den Dörfern um Weimar herum finden sie ja auch eine ganze Reihe Waffenliebhaber, die damals nicht gut eingedeckt haben. Diese Waffen geraten natürlich für Geld auf den Markt oder kommen aus dem Kosovo oder irgendwo vom Balkan, wo Krieg war. Also das Ganze ist bekannt, man muss nur etwas tun und nicht nur dann tun, wenn was passiert, sondern unabhängig davon. Aber dazu brauchen wir eine starke Europäische Union, die das viel stärker verfolgt. Aber im Augenblick geht es ja genau in die andere Richtung.
Also ein starkes Europa, ein geeintes Europa, das scheint ja im Moment zu bröckeln, aber die Idee Europa, die muss weiterleben?
Ja, gar keine Frage. Ich sage mal, heute wird ja immer viel diskutiert, in der Politik geht es zum Teil zu nüchtern zu, man reagiert auf Umfragen und macht eigentlich gar keine richtige Politik. Man habe gar keine Vision, nein. Das starke gemeinsame Europa, aus meiner Sicht die Vereinigten Staaten von Europa, nicht orientiert am Modell der Amerikaner, das kann man anders und klüger machen. Aber das ist eigentlich die Zukunft, wenn wir tatsächlich bestehen wollen in dieser Welt. Es hat überhaupt gar keinen Sinn, die deutschen Grenzen dichter zu machen, wenn woanders in Europa die Grenzen völlig durchlässig sind, zum Beispiel für die Waffenschieber. Das heißt, wir werden davon uns nicht abschotten können, sondern wir werden einfach die Einflussmöglichkeiten darauf uns aus der Hand nehmen lassen. Und gerade Deutschland muss ein großes Interesse daran haben. Das heißt, das, was im Augenblick diskutiert wird, sehr destruktiv diskutiert wird, ist eigentlich Unsinn. Die Entwicklung muss genau in die andere Richtung gehen, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen.
Von der europäischen Idee mal zur olympischen Idee oder zum olympischen Gedanken. Was halten Sie nun von dem Nicht- oder ein bisschen Ausschluss der russischen Sportlerinnen und Sportler bei Olympia? Was war denn das? War das Politik, Lobbyismus? Naja, was ist da passiert?
Ein bisschen Ausschluss ist ein bisschen zu leger. Also wir werden sehen, wie die einzelnen Verbände, das ist ja die Entscheidung, dass das Olympische Komitee nicht in der Summe das Ganze verhängt, sondern wie bei den Leichtathleten, wo es ja schon passiert ist, die russischen Leichtathleten, und das ist für die Propaganda in jedem Land sehr wichtig, dass die eigenen Leichtathleten Medaillen holen, dass die schon nicht dabei sind. Ob es dann die Kanuten sind und andere noch dabei sein werden, das muss man sich mal genau anschauen. Ich glaube, auf der einen Seite ist richtig, ein Zeichen gegen Doping zu setzen, und die Russen haben es in jeder Hinsicht übertrieben, aber wir haben genauso ein flächendeckendes Doping-System in China, da gibt es überhaupt keine Frage, da traut sich keiner rein, weil man auch keine Zeugen hat. Und wir haben natürlich anders organisiert, wenn Sie so wollen, kapitalistisch-privatrechtlich im Westen, vor allem den Vereinigten Staaten, die ganzen Leichtathleten. Sie können doch davon ausgehen, dass in den letzten 50 Jahren kein 100-Meter-Lauf gewonnen worden ist bei Olympia ohne Doping. Da sind wir uns doch als halbwegs vernünftige Menschen einig, ja. Denken Sie mal an die Geschichte von dem Armstrong im Fahrradfahren, wie alle ihn verehrt haben, was das für ein toller Typ ist, der trotz schwerer Krankheit diese Leistung bringt. Da ging es auch. Da wurde auf Funktionäre eingewirkt, da wurde bestochen, da wurde Druck gemacht, da wurde gedroht und so weiter. Und das hat auch funktioniert über viele Jahre. Das Gleiche passiert im Augenblick auch. Und insofern ist es natürlich sehr unglücklich, dass in dieser verhärteten Situation zwischen Russland und den Amerikanern und dem Westen gerade auch der Sport wiederum so symbolträchtig dazu genutzt wird, die Russen noch mehr in die Ecke zu stellen. Das ist nicht klug. Die reagieren bis jetzt noch, weil sie natürlich angeschlagen sind. Der Hauptzeuge des Verfahrens ist der ehemalige Hauptdopingbekämpfer oder Nichtbekämpfer aus Russland, der nach Amerika gegangen ist und Asylrecht beantragt hat. Da haben der Westen natürlich einen großen Trumpf in der Hand. Nur, was mich stört, was mir im Herzen wehtut, dass diese Konfrontationsstellung Russland gegen den Rest des Westens, obwohl das ein Teil von Europa natürlich ist, dass das immer weiter vorangetrieben wird. Das ist unsinnig, das ist für die Zukunft nicht gut. Und ich ärgere mich darüber, dass unsere Generation, die ja von den Gorbatschow, Kohls und den anderen, die damals gewirkt haben, ja erstmal eine ganz neue Situation geerbt haben, die sehr positiv waren, das Ganze vergleicht. Das heißt, wir sind wieder in der Konfrontation. Das ist schlecht und insofern ist der Sport natürlich davon betroffen. Insgesamt gibt es gar keine Frage, die Russen haben es übertrieben und haben sich dumm angestellt bei der ganzen Geschichte und das muss bestraft werden.
Herr Lochthofen, ich habe gerade eine Schlagzeile gelesen, die heißt Abwarten, was da eigentlich passiert ist. Mit dem Motto könnte man eigentlich rausgehen, erstmal Ruhe bewahren, kühlen Kopf und dann die Dinge einordnen.
Nein, das ist etwas anders. Max Weber, der große Sohn der Stadt Erfurt, ja. Der hat ja den berühmten Satz geprägt, dass Politik das Bohren von dicken Brettern ist. Das heißt, es ist nach jeder Konfliktsituation, nach jedem schrecklichen Attentat, nach jedem schrecklichen Bluttat, wir wissen es ja in Erfurt mit der Gutenberg-Schule, wir haben ja selbst den gleichen Hintergrund, darf man nicht zu kurze Schlussfolgerungen haben wollen und nicht die Hoffnung haben, dass in 3-4 Tagen irgendwas getan werden kann, was grundsätzlich die Situation ändert. Schauen Sie mal, ich könnte ja auch ganz bösartig sein und sagen, ja, die meist tragischen Ereignisse sind in Bayern passiert. Haben die in Bayern Probleme mit Gewalt oder sind sie nicht in der Lage, das in den Griff zu bekommen? Nur weil es in Bayern passiert ist, das ist ein blanker Zufall, da gibt es ja gar keine Frage. Aber so kann man auch Politik machen und sagen, nein, die Bayern sind schuld an allem. Nein, das ist Unsinn. Genauso wenig ist natürlich bei einem Amoklauf, sag ich mal, die Nationalität entscheiden, oder die Herkunft entscheiden, sondern die psychische Situation des Kranken. Und in dem Fall war er krank. Und wir können auch nicht alle Kranken wegsperren, nur weil wir befürchten, dass sie vielleicht so einen erweiterten Suizid machen. Also, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir sehr, sehr besonnen sein müssen und langfristig überlegen.
Das versuchen wir. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Wir hören es nächsten Montag um die gleiche Zeit, kurz nach 9.
Ich hoffe doch unendlich mal mit dem Sommerloch als Thema.
Das hoffe ich auch. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen, Herr Lochthofen.
Okay, tschüss.